hast du da mal frittiertes Gnu gegessen?
Ich denke, Gnu habe ich auch probiert. Ich habe viel probiert, aber man kommt immer wieder zu den Classics zurück, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht so, dass ich wurde nicht Gnu-abhängig. Also
once you go Gnu, you can't go back, Sam. Du kannst nicht wieder Chicken
gehen. Ja, ja. Gnus. Das würden die Gnus gerne hören. Once you go Gnu, you always...
Ich krieg davon nicht genug.
Ein Geparden, der so eine Spine als Zahnseide benutzt. Das so. Sag Bescheid, wenn der Ton ready ist.
Soll ich mich eher in die Mitte hocken oder links, rechts?
Ey, du als Mittermeier, also ich meine, das ist...
Kommt die Arme so
ja, wo hört man den mich am besten dann? Ist wurscht.
Du hast sogar zwei, also okay. Wir haben sogar für dich zwei Dinger drauf.
Ja, so stand es auch auf meinem Rider, weißt du?
Ich hab so einen Rider bekommen.
Hier mit einem Mikro, scheiße hier.
Sollen wir anmoderieren direkt? Attacke, oder?
Direkt, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. An meiner Linken Salim Samatu und der Dritte in der Runde, aller frei, ist heute nicht da. Er ist bei den RTL Sommerspielen, vertritt er die Schweiz und deswegen gegenüber von mir unser Ehrengast Michael Mittermeier.
Okay, wunderbar.
Bayern vertritt die Schweiz hier.
Also, ja. Yeah. Wie geht's dir, Michael?
Du, mir geht's gut. Also ich bin auf Tour, deswegen geht's mir gut. Also das ist ja nicht so normal, dass man sagt, ey, ich bin auf Tour. Das sind ja Sätze, die man nicht mehr so oft hört.
Stimmt, es klingt wie so Science Fiction jetzt mittlerweile.
Ja, ja, für einige ist auch Science Fiction und wahrscheinlich noch einige Zeit. Aber nee, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gerade irgendwie total glücklich, weil ich irgendwie so zu ZEP zurückgegangen bin, ja, zu meinem Urprogramm. Und das ist ja für mich, das ist schon ein Schritt. Und ich bin glücklich, dass ich gerade auf einer Bühne total Spaß habe. Jeden Abend, ich habe Spaß und das ist großartig.
Man muss dazu sagen, er ist jetzt vor der Show, die gleich von Salim und mir moderiert wird. Wir fragen ihn nach der Show nochmal.
Du, gern. Also ich bin ja hier nur, wie ich gesagt habe, nur die Metropolen. Wo sind wir hier?
Wir müssen den Bürgermeister fragen, der ein Schaf ist. Der hat vorhin die Wahl gewonnen. Nee, aber hat dir das echt so schwer getan, diese Zeit, wo du nicht auf Tour gehen konntest und sowas? Oder warst du glücklich, Zeit mit der Familie?
Du, das waren so Wellenbewegungen. Ganz am Anfang, die ersten Monate, habe ich einfach Comedy quit gemacht. Ich habe gesagt, ich will auch keinen Stream, nichts machen. Was soll das? Also jetzt, es wird abgeschnitten. Also, und da war Family und das war eine richtig geile Familienzeit. Also das muss ich wirklich zugeben. Also,
wie viele Kids hast du? Eins?
Ich habe eine Tochter, ja. 13 ist die. Und da war die 12 und das ist halt schon, weißt du, das ist ja ein Alter, wo... Da passiert gerade ganz viel und die, weißt auch, du schaust dann andere Filme an, du sprichst andere Gespräche und deswegen, wir hatten wahnsinnig viel Zeit miteinander und wir haben uns gut getan miteinander, weil es war ja nicht bei allen Pärchen oder Paaren so und ich bin ja Longtime-Paar, ich bin ja über 30 Jahre mit meiner Frau zusammen, das ist ja... Sehr, sehr lange.
Für einen 36-Jährigen auf jeden Fall, ja. Stimmt.
Ja, das glaube ich. Also wenn du mit Sex angefangen hättest, dann wär's.
Er hat noch lange nicht mit Sex angefangen, keine Sorge.
Aber ich selbst, nehme heute nur die offensichtlichen.
Selbst wenn der Frau sagt manchmal, hey, das kann nicht sein. Ich bin länger mit dir zusammen, als ich, also mehr als die Hälfte meines Lebens. Nee, das geht nicht.
Gerade mal die Kurve gekriegt. Länger mit dir zusammen kann, als ich Erinnerungsvermögen habe.
Wenn du morgens nicht mehr erkennst, wer da im Bett liegt.
Aber das ist krass.
Nee, aber wir haben, ich glaube, dass das wichtig war, vor allem am Anfang, dass man gesagt hat, so, ja, was bin ich denn, wer bin ich? Kann ich jetzt so auch existieren, als normaler Mensch, nicht nur als Comedian? Und das, wir hatten da eine gute Zeit und dann habe ich einfach viel Zeug gemacht. Also so, was erst, also nicht direkt mit Comedy zu tun hatte, Sachen auf Insta oder Facebook, also irgendwelche, jeden Montag habe ich eine Whiskyflasche hingestellt, weil ich ja Whisky-Afficionado bin und liebe Single Malt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich aus Frust fange ich jetzt an und red und trinke, probiere einen neuen Whisky, mache eine Flasche auf. Und dann haben sie da viele Leute eingetunt und war überrascht, wie viele Menschen scheinbar Alkohol gebraucht haben.
Aber Markus Lanz würde es zum Beispiel fragen, das heißt also, Michael, du hast während Corona zu dir selbst gefunden.
Ich habe ziemlich viel getrunken, das muss ich sagen. Ja.
Hast du auch den von Conor McGregor probiert?
Das ist ja wie so ein scheiß Blend dann. Das ist so.
Das könnten wir mittrinken.
Ich trinke doch kein Blend. Das ist so. Also, Auf eine Art und Weise tatsächlich ja. Also, weil als es dann losging, als es dann hieß, ja, man kann wieder spielen, jetzt kommen die Autokinos und obskure Auftritte, dann war so, ja, was ist jetzt, was machst du da jetzt? Und mein Programm war abgespielt. Im März hatte ich habe tatsächlich am Tag, bevor die Bühnen geschlossen wurden, habe ich die Aufzeichnung von meinem Programm gemacht.
Das, im Quatschclub, ne?
Im Quatschclub. So überragend. Und ich hatte, da hatte ich echt Glück, also muss ich sagen.
Last minute.
Ja. Und dann war der Moment, wo du sagst, ja, was machst du denn, wenn du vor Autos gehst? Du kannst ja nicht hochgehen und jetzt sehen wir das alte Programm und spiele jetzt so wie so ein Kinofilm. Und dann war ich daheim und dachte, fuck, du musst irgendwie, was würde jetzt ein echter Stand-Upper machen? Der würde jetzt da hochgehen und sagen, ich mache ein Autoprogramm. Und dann habe ich mir einfach mal alle Autofilme angeguckt, die es gab. Also ich hatte vorher nie Fast and the Furious gesehen, habe mir die ersten 6 angeguckt. Also immer nach Teil 4 war man schon, also mit meiner Tochter bin ich nicht durchgekommen. Wir haben es einmal versucht, den ersten, das war wirklich lustig, weil wir haben dann, okay, wir gucken uns Fast and Furious an, ist ja ab 12, geht. Wir haben ja auch schon, ich sag mal, härtere Sachen mit ihr geguckt. Und irgendwann so nach, es geht ja schon, ich weiß nicht, bei Minute 8, gehen die um Autos rum und überall twerken halt die ganzen, also man muss ja Bitches sagen, wenn man nicht, also
aber was hast anderes. Du deiner Tochter gesagt?
Das Lustige war, weißt du, wir sitzen so da und ich dachte so, okay, das ist jetzt der Klassiker, die Männer gehen rum, hier geiles Auto und die Frauen, alle denen hier, die Röcke so und dann Papa, die twerken und ich so, okay, du weißt, was twerken ist. Und dann kam irgendwie so ein Satz von einem, der stand am Auto und sagt, ja, yeah, ich würde auch mal gerne am Wochenende an deinem Gestell rumschrauben. Und das waren so diese Dialoge, die wir dann, so, wo wir sagten so, der Film macht keinen Sinn, weil der ist einfach nur so, meine Tochter hat sich beschwert, ich sehe das mit Ironie. Und
hat deine Tochter gesagt, mit 13, ich sehe das mit Ironie.
Ja, mit 12.
Ja, das war so der Zwiespalt in ihm. Bin ich jetzt pädagogisch sinnvoll oder gefällt mir das, was ich da sehe?
Das Ding ist, die hat tatsächlich die hat echt einen Ironieblick auf Dinge. Also ich habe mit der Jeremy's Next Topmodel geguckt, die hat sich so ein paar Folgen aufgenommen und guckt die aber nicht nach Reihenfolge, sondern die guckt auch jetzt ab und an einfach nochmal Folge 2. Die Staffel ist schon seit 2 Monaten vorbei. Und dann guckt die das und ich setze mich so neben sie und sage, du weißt, das ist lang vorbei. Wir wissen, wer gewonnen hat. Das ist Folge 2 oder so, ne? Ja, ja, ich gucke das nur so, macht Spaß. Und ich so, okay, okay, okay. Und dann gucke ich so mit und irgendwann sitzt sie so da und sagt, boah, Papa, das ist eine Bitch. Und ich war so, okay. Nee. Language.
Sorry, Papa.
Aber man darf doch die Wahrheit sagen, weißt du? Und, aber es macht Spaß, miteinander Fernsehen zu gucken mittlerweile. Das muss ich zugeben.
Sorry, Papa, ich will mal in ihrem Gestell rumschrauben. Tochter, böse Tochter.
Das, was total geil war beim ersten Fast and Furious, ich bin zusammengebrochen vor Lachen. Ich habe dann ja alle angeguckt alleine und dann ist ja nach einer Stunde die Szene, kommen auf diese Party und dann so, oh, ich fühle mich hier nicht wohl, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Und dann sagt irgendwie Vin Diesel, as long as you drink only Corona, it's great. Die saufen ja in den ersten 4 Filmen nur Corona oder den ersten 5.
Im neuesten auch,
okay. Und ist so lustig. Und dieser Satz, solange du Corona trinkst, ist alles gut hier. Und ich dachte so, haben die das nachsynchronisiert? War der Ärzte? Nein.
Haben die im letzten auch gemacht. Und Vin Diesel ist ja, glaube ich, der reichste Schauspieler aller Zeiten, weil er seit dem ersten Teil die Rechte von Fast and Furious bei sich hat, der Vin Diesel. Und deswegen ist er, glaube ich, der reichste Typ und deswegen hat er sich mit dem Dwayne The Rock Johnson und dem, wie heißt der andere, Jason Statham, gestritten und die haben jetzt einen eigenen Film gemacht. Also The Rock und Jason Statham haben den
Hobbs and Shaw.
Ganz genau, Hobbs and Shaw. Das war, weil die auch Rechte haben wollten. Der
Dwayne. Lustig.
Ja, dann haben die gesagt, okay. Ey, weißt du was, wir sind raus, wir machen Hobbs and Shaw und jetzt hat der John Cena statt den anderen beiden genommen.
Was mit Paul Walker?
Ja, der ist dicker, hör doch auf.
Sorry.
Der war jetzt aber. Also,
ja, ich mache immer, wenn jemand irgendwo gestorben ist, ist das der Einsatz von mir, um mich unbeliebt zu machen. Deswegen Rest in Peace, Paul Walker war ein guter Mann. Ja.
Weißt du, was der beste Film von Paul Walker war? Ein Film, den kaum jemand gesehen hat, Running Scared. Ein unfassbar geiler Film.
Worum geht's da?
Da spielt ja irgendwie so ein Typen, der Waffen entsorgt. Wenn irgendeiner wird erschossen, Mafia mit einer Waffe, er kriegt die Waffe und muss sie entsorgen. Und er entsorgt die nicht. Und der Sohn, glaube ich, seiner Freundin findet die Waffe und dann dieser Film geht dann drum, 90 Minuten, diese Pistole wird gesucht und die russische Mafia und bist du deppert. Es ist ein großartiger, kleiner, schmutziger Film, den ich wahnsinnig geliebt habe von Anfang an. Also und da habe ich zum ersten Mal Paul Walker so als, boah, ich finde den, boah, der spielt aber auch, der kann auch spielen.
Wie Ryan Gosling mit Fast Kids. Das ist der Hammer, ich liebe den. Das ist echt schade, dass er von uns gegangen ist. Ich habe auch wirklich geheult. Bei dem 9.
Ryan Gosling.
Nee, bei dem auch, aber ich meinte.
Wer von uns gegangen? Ist er auch jetzt? Weißt du, man weiß ja nicht, keine Ahnung.
Wir waren vorhin noch mit dem, der ist von uns gegangen. Nein, ich meinte Paul Walker bei dem 8. Teil von Fast and Furious, wo dann am Ende kommt. When I see you again. Mit Wiz Khalifa. Tränen.
Ja, aber echt.
Das war so, ich habe wirklich so geheult.
Gänsehaut.
Boah, vor allem 9 Teile und ich kann es immer wieder mir einen reinpfeifen. Ich glaube, das ist so ein typischer Männerfilm. Fast and Furious.
Ja, der hat mir. Das ist so. Also. Meine Frau hat auch nie wieder gesagt, du, vielleicht schauen wir uns immer zusammen an, so ein Teil. Ich habe die alle alleine geguckt und bin jetzt irgendwie, ich glaube, bin bei 6 oder 7. Ich muss ja dann wissen, um was es dann auch
musst
geht.
Du überhaupt nicht wissen, musst du, drauf.
Doch, natürlich, muss das alles.
Du weißt doch, worum es geht.
Oh mein Gott, ein geiles Auto, wow.
Aber was machen die da? Die polieren
das. Aber weißt du, ich habe mir dann Dialoge rausgeschrieben von diesen ganzen Filmen und da kriegst du erstmal wie, da ist so ein, mein alter TV-Junkie in mir oder Film-Junkie, sagst du, das sind Dialoge, wer schreibt das? Da muss einer wirklich, also Alter.
Aber was hast du dann im Autokino gespielt an dem Abend?
Ich kann mich erinnern, das war, ich glaube 14. Juni oder 7. Juni letztes Jahr, es hatte 11 Grad, es hat geschifft, es war auf einem Acker irgendwo in Bayern. Also es war, ich glaube, das ärmste Surrounding, was ich, glaube ich, davor so die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre gesehen hatte.
Und das ärmste Surrounding.
Ja, Surrounding. Das hatte mit Surrounding nichts zu tun, man darf nicht mal Englisch sprechen, das war einfach nur ein Gelände. Also es war...
Gab es auch keine Frauen, die twerken, gab nur so alte Omas mit so epileptischen Anfällen. Das ist nicht das, was ich bestellt habe.
Es ging einmal, weil das ist kein Scheiß, zwischen den Autos und der Bühne war ein Weg. Und ich dachte, klar, ist ja immer eine Lücke, dass die ersten, das Auto steht ja nicht direkt, fährt er nicht vorne hin. Nur wusste ich nicht, dass das wirklich ein Weg war. Das war ein Weg, weil die haben das Autokino irgendwo reingestellt und da ging halt ein Fußgängerweg, wo Fußgänger gehen. Und da kamen dann mal Leute und die gingen dann halt so vorbei. Und ich wusste ja nicht so genau, die gehen so vorbei und sagten, seid ihr aus dem Auto raus? Die haben mit mir nicht gesprochen, weil sie halt, also die waren ja nicht in der Veranstaltung.
Einfach so ein Wanderweg, der durch die Venue geht.
Ja, ja. Nee, aber vom Programm her war es so, dass ich einfach... Keine Ahnung. Ja, war echt ein Wanderweg.
Machst du eine Show, siehst du Nordic Walking-Stöcke. Irgendwas ist hier anders. Ist die Buche abgefallen? So, die fällt nicht mal auf, dass da eine Show ist.
Ja, Wanderweg, da hinten stand die Dixie-Klos, es war eine Kirche vor mir. Also, es war alles da. Also, alles, worüber du... Ich sag mal, ich hatte circa 20 Minuten, ich sag mal, Safe Material, wo ich sage, okay, das waren so Sachen, die ich schon mal irgendwo animprovisiert habe, also neues Zeug. Und da wusste ich, okay, das müsste funktionieren. Und 90 musste ich machen. Heißt also 90 minus 20 heißt, ich muss halt noch ein paar Minuten dazufügen. Und ja, und dann bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, bin echt schnell gegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat echt den Stand-Up in mir. Du kennst es ja auch. Ich meine, du bist ja auch gerade, was ich sehr ehre. Wenn ich deine Clips sehe, du gehst hoch, machst mal 10 Minuten nur mit irgendwas, Shit, was gerade passiert. Und eigentlich war es, und genauso war es im Grunde genommen. Nur, dass ich halt, klar, ich habe mir halt notiert und gesagt, hier, die Autofilme, dann rede ich über das und ich rede über das. Komm, wir haben jetzt in den letzten Wochen gesoffen wie Schweine, wir haben nicht mehr so viel geduscht wie früher. All diese Themen, ich habe das alles aufgeschrieben, was passiert denn gerade in dieser Welt und nicht die Erzahl und wer hat Schuld und wer ist das Ding und den Lanz und den Ding. Es, weißt du, so, das hatte nichts mehr mit Comedy zu tun. Das war fast wie so ein Tourette-Syndrom. Lanz, weißt du, und er sagt so, Lauterbach. Er sagt, können wir mal eine lustige Nummer machen, die nichts damit zu tun hat. Und nur mal über Fledermäuse, das Fledermaus-Sandwich. Ich habe es sehr geliebt, also tatsächlicherweise. Weil das ist der Humor, den die Leute gebraucht haben in der Zeit. Und das haben ganz viele vergessen in der Stand-Up. Die haben gedacht jetzt, oder die haben wahnsinnig viel nachgedacht und haben nicht gespürt, wo sind die Leute? Du holst sie ab mit, pass auf, ich war mit meiner Tochter am Tag vor dem Lockdown, tatsächlich, als alle Geschäfte geschlossen haben, bin ich nochmal Großeinkauf gefahren. Das war die dümmste Idee meines Lebens. Das war einfach mal, ich saß im Auto mit ihr und sagte, Lilly, pass auf, ich gehe jetzt alleine rein, weil das macht keinen Sinn. Das war wie ich dann geschrieben habe später oder auf der Bühne gesagt habe, wie Dawn of the Dead. Das ist wie so ja, Untote versuchen, in den Supermarkt einzudringen, um nach Gehirn zu suchen in Dosen und in Menschen, keine Ahnung, whatever. Und so ist dann ein Programm entstanden. Also einfach nur und dann, klar, und dann hast du, ich kenne dann die Local-Dinger, weißt du, überall, wo ich bin, bin ja lange unterwegs, dann bin ich in Niederbayern, da weiß ich, pass auf, was ist die Local-Arschloch-Kennzeichnummer, was sind die hier und so, hier ist ein gelbes Auto, hier ist ein blaues, dann der Rest ist schwarz und ist weiß, also dann spielst du mit Black and White, dann hast du Black Cars Matter, weil irgendwie, weißt du, und das, es war großartig, auf eine Art und Weise war es eine Show, die, es war gewagt, die würdest du jetzt ohne diese spezielle Situation so nicht machen. Aber die Leute sind mitgegangen. Und das war ganz toll. Ich fand auch, und ich muss auch sagen, die, weiß ich, 6, 7, 8 Autokinos, die ich gemacht habe, klar ist das ein Distance, aber du musst halt energetisch hinter die Scheibe schauen. Und wenn es sich ankäst, dass da eine Scheibe ist oder ein Scheinwerfer, dann gehe ich auf die Bühne. Also es ist so einfach ist es. Und wir haben uns auch alle was anderes gewünscht, letzte im Sommer aber nimm es an und das hat so einen Spaß gemacht. Und dann ist draußen ein komplett eigenes Programm entstanden, das ich dann am Ende des Tages, ich glaube, nur 25 Mal gespielt habe oder 30 Mal. Ein
Autokino-Programm.
Nee, es wurde dann auch ein, also klar, die Autokinos waren das eine, dann kamen die Open Airs und dann habe ich das Programm weiterentwickelt. Und am Schluss war es eine 2-Stunden-Show, die so genagelt war, dass ich selber da saß und sag, Moment mal, ich spiele das ja erst gerade seit so und so lang. Und dann, als es dann im Oktober so, boah, und dann hatte ich es aufgezeichnet, doch für Dreisat, auch ein bisschen gaga gewesen, so früh da das zu machen, aber ich habe nicht gewusst, was ich sonst hätte machen sollen. Ich hatte unterschrieben, insofern. Und dann war das super. Das ist einer meiner besten Stand-Up-Turns gewesen der letzten Jahre. Also das war wirklich... und das ist auch schon wieder vorbei. Es ist so schräg, weißt du, so. Dann wird es abgeschnitten. Ja, und dann 8 Monate wieder trinken und Familie. Nein, ich habe da in der Zwischenzeit viel, ich habe viel gemacht. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr mehr gearbeitet, glaube ich, wie in den Jahren davor. Aber war halt viel daheim. Und muss wirklich sagen, es ist schon geil zu sehen, wenn deine 13-jährige Tochter das mag, dass du daheim bist. Wenn die, das sind dann so diese kleinen Dinge. Also, als ich dann angefangen habe, wieder auf Tour zu gehen, so und du merkst so, wie lange bist du denn unterwegs jetzt? Oder daher nur 2 Tage. Ah, gut. Das ist schon schön. Gebe ich zu.
Also, am Anfang von Corona wusste sie gar nicht, wer der fremde Mann ist. Und am Ende war das dann so.
Ja, ja. Wie meine Frau und ich oft sagen. Also unsere Nettozeit der 30 Jahre, die ist nicht 30 Jahre. Da kommen wir auf, wahrscheinlich würdest du auf 20 kommen. Ich habe keine Ahnung.
Das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe wahrscheinlich.
Ich glaub, das ist vielleicht, würdest du nicht sagen, dass das vielleicht das Geheimnis ist?
Das wäre das Klischee, das Geheimnis ist. Also das Geheimnis ist erstmal Liebe. Also das ist das große Geheimnis. Also wenn die Liebe nicht da wäre. Und ich glaube, unser Geheimnis ist natürlich auch noch ein Ding, dass meine Frau ist Musikerin, ich bin Comedian. Das heißt aber auch, wir verstehen uns. Also die weiß, wenn ich den Rappel habe und abtauche, im Tunnel bin, kennst du ja. und dann weiß die halt, wo ich bin, weil die das auch hat. Das ist so, die, wenn eine neue Platte macht, produziert, schreibt, dann ist die im Keller, da höre ich da Gewummer und Gemache und so. Und die hat, so im letzten Jahr hat die dann irgendwie auch das Produzieren angefangen, weil sie sagt, hey, kann ich auftreten? Jetzt fange ich an, pass mal auf, Elektronik, was gibt's denn? Und dann ist sie irgendwie, es hat ja aber schon das halbe Jahr davor angefangen, so ein bisschen, und das fand ich ganz toll. Und weißt du, und das ist halt auch das Ding, dann, man befruchtet sich gegenseitig. Und klar, also wenn man weniger aufeinander hockt, aber es gibt auch Zeiten, da ich meine, das ist ja auch nicht immer, wenn man sich vermisst, ist man da und umgekehrt. Und, aber ich hab mit Leuten gesprochen, wo ich immer so einmal ein Kollege, wo und ich dachte so, hey, war super, auch irgendwie mit Familie und Ding, und ich guckte in Augen, wenn ich noch eine Woche zu Hause bin, drehe ich durch, und ich glaube, dann ist es auch vorbei, weißt du, so. Und ich so, okay, ich bin komplett ins Minenfeld gelatscht.
Es gab im Freundeskreis haben sich fast alle getrennt während Corona. Also alle, die keine Kinder haben, haben das genutzt, um direkt hier, Cut, Attacke, der Nächste bitte. Oder andersrum.
Wirklich krass. Du auch, Leute mit Kindern. Ich kenne halt beides. Die einen, die, also ich sage, hey, was, nicht Challenge, sondern irgendwie, wir finden raus, wer wir miteinander sind. Oder wir wissen es eigentlich, aber wir entdecken uns vielleicht nochmal neu, weil so viel Zeit. Ich meine, ich war noch nie am Stück 3 Monate zu Hause. Never ever. Also never ever. Ich meine, nur einmal in meinem Leben, wo ich ein halbes Jahr weg war in New York, da hat mich meine Frau, da war ich alleine tatsächlich. Und meine Frau hat mich aber 2-mal besucht. Und aber ich war sonst, so lang am Stück war ich nie.
Du hast gerade gesagt, das mit der Autokinotour war der beste Turn vom Stand-Up. Aber New York hast du gerade erwähnt. Hast du denn das erste Mal mit diesen ganzen Legenden in diesem Comedy-Cellar auf Englisch dich quasi neu erfindest? Hat trotzdem Autokino besiegt New York, oder ist New York die beste Erfahrung deines Lebens?
Ja, das Autokino kann New York nicht besiegen. Aber es hat die gleiche, es hat die ähnliche Energie. Also tatsächlicherweise. Also du weißt ja auch, du hast ja auch auf Englisch Dinge gemacht und hast ja auch gespielt in USA.
Ja, und du hast mich beim Just for Laughs-Wettbewerb rausgekickt.
Nee, wieso beim Just for Laughs?
Wir waren ja, da war ja, das war ja wie so eine Comedy-Olympiade, da wo du dann in Finnland, glaube ich, warst. War das in Finnland? Da, wo du
Nein, das war nicht Just for Laughs, das war die funniest person.
Genau, von Just for Laughs präsentiert.
Sei mal froh.
War so schlimm dort?
Nein, das war einer der, die Veranstaltung, der Abend, das war einer... Das war eine Legendennacht. Wir sind heute noch in Kontakt. Wir haben mal noch mal einen Zoom gemacht letztes Jahr, am Anfang im Lockdown. Aber was da abgelaufen ist von der anderen Seite, ohne näher ins Detail zu gehen, ich sag ganz ehrlich, das war eins der dunkelsten Dinge, wo du denkst, wirklich, ich habe viel in meinem Leben gesehen und ich habe viel linke Dinge gesehen und viel Scheiße. Und red mal mit dem Sieger des Ganzen.
Wer hat da gewonnen?
Und so ein Kadir, irgend so ein, ich weiß es nicht. So ein Glatzkopf.
Ich meine meinen
Namen kriegst du niemals zusammen.
Das Ding ist, wir hatten noch Kontakt, weil wir danach nochmal, wir haben ein paar Mal gesprochen, es war eine sehr bittere Veranstaltung von denen aus. Und von uns aus, von den Comedians, war es großartig, weil das war wirklich, ich werde mich ewig an diese finnische Nacht erinnern, weil da, 2 Nächte war ich da. Und ich bin dann heimgefahren, weil am nächsten Tag, ich hatte meiner Tochter versprochen, ich mache den Nikolaus. Und am 5. Dezember war die erste, quasi das Halbfinale, keine Ahnung, wie man das nannte. Und ich habe ihr versprochen, ich mache den Nikolaus am 6. Dezember.
Und dann mit dem Schlitten von Helsinki runter.
Und dann bin ich mit dem Schlitten, und ich sagte, ich komme heim. Und dann war halt irgendwie so... Das kannst du. Und dann war es aber so, dass dann 2 Tage später, am Tag danach, nach dem 6. oder am 7. war dann das sogenannte Finale. Und ich bin geflogen, und bei mir war eh klar, it's not gonna happen. Ich habe total abgeräumt, aber es war klar, ich werde nie gewinnen, weil ich den Vertrag nicht unterschrieben habt, der so, also ich habe ein paar Dinge nicht unterschrieben, die so unlauter waren, dass du es war wirklich eine bittere Angelegenheit.
Unlauterbach.
Und da warst du, schon raus. Also
danke dir, dass du die Bombe für mich gefangen hast.
Aber es waren, also der, wie gesagt, die finnische Nacht war.
Ich hab's ja gesehen im Livestream, es sah ragend aus, deswegen hat mich das so gewundert. Ich dachte, das ist safe irgendein Stauffenberg-Attentat.
Wer war dann noch so dabei?
Verraten.
Du kennst keinen, das waren das ja, war aus all den Ländern irgendjemand.
War und, nur Europäer und, quasi.
Nein, das war so ein. Ach, sorry, für die, die es nicht wissen, Just for Lives ist so das Nightwash von Amerika und die haben so einen Wettbewerb gemacht, der heißt Funniest Person in the World.
Nee, das ist die Laugh Factory.
Du verwechselst. Ah, was hab ich denn gesagt?
Just for Laughs.
Ah!
Die Laugh Factory hat das veranstaltet. Und da muss man aufpassen, weil Just for Laughs ist ja
das fucking huge Festival. Montreal, da warst du auch, stimmt. Ja. Boah, das wird die köstliche Folge, was da noch alles kommt. Genau, es gibt einen Comedy Club, der heißt Laugh Factory. Und der hat so Leute ausgewählt, die da mal aufgetreten sind. Hat dann gesagt, hey, ihr könnt euch bewerben für euer Land, wie so eine Olympiade, dann Online-Voting und dann kommt ihr nach Helsinki ins Finale. Und dann hat dieser Jamie Masada, so ein köstliches, ohne näher ins Detail zu gehen, ist eher links eingeordnet, also von den Verhandlungstaktiken her. Macht das Sinn, wenn man sagt, er ist
links? Ja, ich verstehe, was du meinst.
Weißt du, was ich meine? Er ist ein richtig dreckiger, ohne näher ins Detail zu gehen. Aber,
schön, dir geht's
und gut. Und ohne seinen Namen zu
nennen. Das Ding ist, es ist so ein großer Name, die Laugh Factory, aber was sie da veranstaltet haben. Das ist
unfassbar.
Also das,
du bist für Deutschland angetreten.
Ich bin, ja schon. Also,
und für welche deiner Nationalitäten bist du angetreten?
Das war das Problem. Für Marokko gab es schon 3. Ne? Also als ich die Infos bekommen habe, der hat mir gesagt, ey, für Marokko gibt es schon 3, für Indien gibt es schon 17, aber für Deutschland gibt es vielleicht einen. Und ich dachte, wenn ich der Einzige wäre für Deutschland, bin ich safe in Helsinki. Und dann dachte ich so, safe, köstlich, ich habe mir schon den Helsinki-Flug gebucht, Sauna-Training gemacht.
Auf und dann einmal, hat Michi die Zusage gekriegt, weil dein Ausweis gefälscht war.
Nein, dann hat Michi gesagt, ja, okay, ich mache das doch, weil es war nicht sicher, ob er Zeit hatte am 5. November, weil ich jetzt erst weiß, wie stimmt.
Nee, das war immer klar, dass ich da Zeit habe. Das Problem war nur, wie gesagt, also wir haben auch im Vorfeld das, was die einem geschickt haben. Und es ist ja auch, sie haben ja nichts eingehalten von all dem, was da noch drin stand. Die haben ja selbst den Sieger, also wirklich in Grund und Boden beschissen. Also das ist schon bitter. Aber das ist international, also da merkt man doch mal, das ist ein anderes Pflaster. Aber ich werde diese Nacht nie vermissen. Ich muss aber auch sagen, ich stand am nächsten Tag im Nikolauskostüm vor meiner versammelten bayerischen Familie, weißt du so. Und ich sag, ich hatte, glaube ich, eine Stunde geschlafen. Ich im Grunde genommen, weißt du so, ich hätte immer noch einen Alkoholtest komplett versagt wahrscheinlich. Also 24 Stunden später und ich stand da als Nikolaus und ich habe super gemacht. Ich war der beste Nikolaus in der Family fucking ever. Und
krass, aber jetzt weißt du, wie Thomas Müller sich in 2 Jahren nach der Katar-WM fühlen wird.
Macht er auch den Nikolaus?
Nee, es dauert jetzt ein bisschen, weil er im Winter ist und so.
Ja, der war schon der war ein Versuch. Ich meine, weißt du, das Ding ist ja das Endspiel, das Finale, und da kannst du ja nicht erfinden, das ist am 4. Advent. Du bist so, sag mal Freunde, was macht ihr da? Was ist das denn, Public Viewing in der Kirche? Ich habe ja meine Nummer schon vor 3 Jahren geschrieben. Als ich das hörte, sagte, das kann ich ja nicht erfinden. Danke, dass ihr mir das schreibt, Freunde. Schön, das kannst du nicht erfinden, die Fußball-WM in Katar, oder?
Im 4. Advent. Da hast du gemerkt, an der Planung waren nur Kataris da vor Ort. Dieser 24. Dezember, ist da irgendwas? Ist da Ramadan? Nein? Ist da Fastenbrechen? Nein? Göstlich, Lautacke.
Ach, da sind die. Ja, da gibt es Public Viewing in der...
Hast du gerade 24. Advent gesagt?
Absolut, Alter.
24. Advent. Also, du bist also ja mal...
Ja. Erzkatholischer Typ zu 24 Advents zu Hause in Marokko.
Ich habe den Katari zitiert.
Ja, er hat einen Adventskalender mit 268 Türchen.
So ein Typ. Moment mal, aber da ist doch in Deutschland direkt mit so 500-Euro Bündel bekommt er einen Slap. Wir machen das am 4. Advent.
In Marokko aufgewachsen, macht jeden Tag ein Türchen auch.
Aber hat Katar überhaupt selber ein Team? Nee, ne? Die haben kein Team. Oder haben die ein Team?
Ja, jetzt ja. Also müssen ja eins haben. Ohne Team kannst du ja nicht mitmachen.
Also die können Ibrahimovic einfliegen lassen, Stempel drauf und dann kann er spielen. Weißt du?
Der wird es wahrscheinlich sogar machen. Weißt du? Ja, er darf ja nicht mehr umändern.
Eine Sattel-Truppe.
Ja, ich meine, wie viele Jahre, weißt du, hat der für sein Land gespielt, wo er sich immer gedacht hat, ihr Pisser, ich schieße hier 123% aller Tore. Wenn es mich nicht gäbe, gäbe es diese Mannschaft, die können wir einmal irgendein Finale gewinnen. Ja, das ist... arme Sau. Das ist wie David Alaba mit Österreich, weißt du so.
Ja, Cristiano Ronaldo hat es geschafft immerhin, beim Finalspiel, wo er nicht mitgespielt hat.
Ja, wo er Coach war, wo er rausgegangen ist und dann gecoacht hat. Dann hat dieser Meister eh da eine Bude gemacht vorne.
Ey, das war überragend. Aber zurück zu New York. Wie hat das, weil wir waren ja, wie ich darauf gekommen bin, war, du warst zuerst bei Just for Laughs oder wie kam das überhaupt? Weil du warst ja in Deutschland, Szene abrasiert, du hast der ganze Hals erfriert. Wie kam dann dieser Gedanke von wegen, du bist ja wirklich der Einzige in Deutschland, der den deutschen Comedy Olymp komplett bestiegen hat und dann gesagt hat, ich gehe jetzt zu den wahren Champions. Wie kam dieser Gedanke überhaupt?
Ja gut, der Gedanke, der war lang da. Ich bin, als ich zum ersten Mal in New York war, keine Ahnung, 91, Anfang der 90er, sind mit meiner Frau so durch die, habe ich zuerst mal auch Stand-Up live gesehen. So, klar, ich kann es von Platten und so, ich habe noch Vinyls, ich habe hunderte Vinyls und Kassetten. Und dann saß ich da drin im Comedy Cellar, es war der erste Club, den wir angingen, und ich sagte, boah, ich will einmal in meinem Leben 5 Minuten auf Englisch machen, weil das ist das Mutterland der Stand-Up. Ist, also man kann viel reden und Dinge und so, das Mutterland ist Amerika und die Mutterstadt der Stand-Up oder die Wiege der Stand-Up ist New York. Ich bin halt ein großer Fan von, also auch Stand-Up-Comedians, die heute die Leute gar nicht mehr kennen. Also Lenny Bruce ist mein Gott. Also das ist, sagt dir nicht mal mehr was, oder?
Doch,
das ist also, das ist mein Gott, aber das, ja. Das
ich
bekam, das Lenny fucking Bruce.
Das ist schon köstlich, der Typ. Moment, Erinnerung kommt hoch. Schwarz-Weiß wurde oft verhaftet wegen seinen Comedy-Auftritten.
Ja, ja. Das war der, und ja, am Schluss ja. Dann ist dann ja 66 gestorben.
Das könnte einfach original dein Lebenslauf sein eigentlich, ne?
Ja,
ist er gestorben?
Ein bisschen weniger Heroin. 66 ist er gestorben. Heroin? In dem Jahr, in dem ich geboren bin. Wow, nee, das ist. Und ich war immer ein Fan von. Also auch Bill Cosby damals. Man darf ja heute immer.
Das damals, ist heute immer noch köstlich.
Ja, war damals, ja.
Ist so. So, wie lange glaubst du wieder, bis der Stand-Up macht? Weil er ist jetzt wieder frei.
Also bei ihm wird es nicht mehr funktionieren. Das ist ein Unterschied. Das mit Louis ist das ein Unterschied, weil das ist auch die Frage, was hast du getan? Also Frauen vergewaltigen, also und wenn du mal 60 Frauen auf der Liste hast, die, also, und er hat sie vergewaltigt, also das ist einfach mal ein Fakt. Und das ist schon mal noch ein Unterschied, wenn du da sitzt und sagst, dürfte ich mal.
Ganz höflich wechseln, ja.
Also, ich meine, klar, das ist alles keine, das ist nicht gut und dafür hat er auch gebüßt, das zu Recht, definitiv. Aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. Du kannst. Weißt du, du konntest auch Aziz nie vergleichen mit dem anderen, mit diesem Ganzen, dass er dann Weinstein, wo sie dann alle in einen Topf geworfen haben und sagt, Moment mal, da hat eine Frau nach dem Date ein paar Dinge gesagt, weil der halt einfach vögeln wollte. Aber es wurde nie übergriffig. Und das ist ein Riesenunterschied.
Da, wo es strafrechtlich relevant wurde, im
Endeffekt. Definitiv. Ja. Und das kannst du nicht miteinander vergleichen. Deswegen wird Cosby never the fuck ever auf eine Bühne gehen und dann zurecht. Und bei Louis ist es eine Grenzding. Ich verstehe Leute, wenn sie sagen, ich kann das nicht mehr angucken, weil ich.
Hast du dein neues Programm angeguckt mit dem Regenbogen hin?
Ich habe nur Teile davon. Ich habe Teile gesehen, aber er ist halt ein Genie, da braucht man nicht drüber reden. Also er ist einer der besten, die da in den letzten 10, 20 Jahren auf Bühnen gestanden ist. Und solange du strafrechtlich nichts gemacht hast, musst du die Chance haben. Und selbst wenn du im Knast warst und du hättest deine Haft abgesessen, also weil du, keine Ahnung, hast den Supermarkt überfallen, darfst du nachher, Rapper dürfen nachher wieder rappen. Wie viele von den Rappern saßen im Knast?
Also, ich glaube, das ist sogar die Voraussetzung.
Und, ja, ist die Ausbildung. Ja, ist so. JV Azubi. Ja. Es, ja, aber die Muttersprache ist Englisch, das ist so. Ist, und nichts gegen die deutsche Sprache. Ich liebe es, in meiner Sprache, in Deutsch Stand-Up-Comedy zu machen. Was ich nie akzeptiere, ist, ich treffe manchmal Leute und sage, so, die dann auch für Englisch machen, hey, und Deutsch ist so scheiße mit Comedy. Ich sage, nein, das, Englisch ist viel besser. Nein, das ist nicht besser, ist anders. Ja, mag sein, dass ein paar Dinge einfacher sind und das Fluchen und Fuck und so und bla, aber. Und für mich war es einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich war die Muttersprache und irgendwann wollte ich es machen und dann habe ich das so, ich habe das in mir vergraben und dann ist bei mir halt irgendwann explodiert, dann eben kam Zept und dann ist halt völlig ab ja, 97, 98 bin ich halt auf so einem D-Zug gesessen, der völlig wahnsinnig war Und ich bin immer wieder nach New York gefahren, aber nur als ein Tourist und bin in die Clubs, habe geguckt und habe mich inspirieren lassen und habe geguckt. Aber ich habe mir irgendwie gesagt, ich weiß nicht, irgendwann. Und dann kam bei mir ein Punkt, es war 2002, wo ich, das war ja wie ein Trip. Also ich stand dann irgendwann, also ja, ich fange jetzt kein Bragging an, Dinge gemacht, die ich nie gedacht habe, dass ich als Comedian überhaupt machen kann. Also ich stand auf Bühnen oder auf Festivals. Ich sag, Mann, das ist Wahnsinn. Und für mich war dann nicht, jetzt will ich nochmal weiter und nochmal weiter, sondern fuck, ich habe mehr erreicht, als ich je geglaubt habe in meinem Leben. Hm. Und ich habe keine Zeit mehr, es abzufeiern. Und ich war, viele haben gesagt, ja, und er ist ja rübergegangen, da war der ausgebrannt, er ist rübergegangen. Und gesagt, nee, das habe ich nie so gesagt. Ich habe nur gesagt, ich wollte mal innehalten und ich wollte mal abfeiern, mich abfeiern, vielleicht einfach mal ruhig sein, mal Ding. War natürlich dann auch irgendwie schräg. Ich bin dann nach New York gegangen, um ruhig zu sein, aber das ist tatsächlich, war immer meine, das war meine Szenenstadt. Das war, ich bin nie irgendwo hingefahren, wo ruhig war, wenn ich Ruhe brauchte, sondern für mich war es New York. Weil die Lautstärke mich wie, das umhüllt mich wie ein, ich kann in New York komplett ruhig sein.
Und du warst ja auch unterm Radar dann, ne? Du warst ja dann, New York warst ja einer von vielen, während du in Deutschland ja um Zenit warst zu dem Zeitpunkt.
Ja, also ich bin dann 2003, bin ich ja dann ein halbes Jahr rüber und geplant. Ich hatte keinen Plan. Ich habe ein Hinflugticket gekauft und habe gesagt, pass auf, ich fliege jetzt rüber nach New York und mal schauen, ich mache, was ich mache. Ich wollte schon, habe im Hinterkopf, ja, wäre mal schön, diesen einen Auftritt zu machen. Und dann bin ich in Woche 2, stand ich schon in so einer Open Mic B3 Lounge im Avenue D, Avenue A, also da drüben, das Alphabet City, das ja damals noch so war, wo du sagst, also bis A, B ist okay, C, D, Def. Also so, ich kenne das Viertel noch von diesen Zeiten, wo es hieß, nee, da solltest du nicht hingehen. East Village ist noch okay und East Village aber...
Und Harlem ist köstlich. Hast du mal GTA San Andreas gespielt, jemals in deinem Leben?
Nee.
Schade.
Wir waren, meine Frau und ich waren damals, ich glaube es war 91, wir waren im Apollo. Das war 91 und das Ding ist so, wir sind damals hingefahren, Taxi genommen, ne? So, ja, so. Harlem eben da, hier Apollo, okay. Und dann hat uns jemand einen Tipp gegeben, pass auf, du sagst zum Taxifahrer, der holt dich wieder ab, sagt eine Zeit, gibt ihm noch $10. Und weil schwer nach einem Taxi zu kriegen und es ist so, es laufen nicht so viele Weiße rum. Zu der Zeit waren nicht so viele Weiße in Harlem unterwegs. Ja, dann haben wir dem gesagt, ja, es wäre schön, wenn er uns da wieder abholt. Und er sagt, you fucking kidding me? What? You fucking crazy? Sagt, no, of course not. Und er sagt, raus und okay, wir kommen schon irgendwie heim. Und dann saßen wir da drin und ich glaube, 4 Weiße waren drin gesessen, aber es war so ein, das war so geil, diese legendäre Talent Night, wo halt aber auch, weißt du, diese Energie, die da drin ist, das ist auch, das hat ja Deutschland ja auch mal versucht, gab diese Gong-Show mal vor 100 Jahren und Ding und so, aber bei uns wurde alles immer so irgendwie totgedeutscht. Yeah. Bei denen ist es eine Legende in der Nacht, das ist klar, da sterben auch Menschen innerlich. Also hier bei gegen Clubs Menschen weinen, also von der Bühne gehen sehen, wenn es nicht geklappt hat. Also
Dave Chappelle wurde da ausgebuht mit 14, das war köstlich.
Ja, das hat ihn hart gemacht, weißt du so. Und wenn du, das Ding ist einfach, wenn du weißt, ich kann das, dann kommst du durch. Und für mich war klar, irgendwann gehe ich hoch, so laber. Und dann war ich relativ schnell in so einer Open Mic Night, war einer, weil ich mir was angeguckt habe, wie funktioniert das alles genau und hier und so und schau mir das mal an und dann irgendwie werde ich irgendwann mal hingehen. Und dann bin ich relativ früh, weil der meinte, wer bist du denn? Ja, ich bin Deutscher. Und sag, ja, hier müssen wir mitmachen da hinten. Ja, ich mache Comedy, aber nee, ich kann mein Englisch und komm, du machst jetzt mit, nächste Woche kommst du her. So, komm, ich schreib dich drauf. Ja, okay. Und dann habe ich einen Auftritt gemacht und das war halt einfach, da bin ich halt geflogen, weißt du. Ich habe mich dann eine Woche lang, 7 Tage lang, saß ich da und habe einfach, was mache ich da nehme ich klar, ich habe hier alles gemacht. Ich meine, ich habe Auftritte gemacht, die sind, ja, und aber da bist du, es interessiert niemanden. Das ist völlig scheißegal. Und ist ja nur eine Open Mic. Ist klar, kannst du sagen, egal, wenn keiner lacht, gehst daheim. Daheim bist du berühmt, alles gut. Ich wäre trotzdem gestorben. Der Punkt ist ja nicht, du weißt es ja, der Punkt ist ja nicht, dass von außen einer guckt, hat der da irgendwie versagt, sondern das bist ja du selber. Du, das ist ja mein Traum gewesen. Mein Traum war, ich möchte Menschen zum Lachen bringen in einer zweiten Sprache. Das ist die
Last Frontier. Nicht in einer zweiten, in der Sprache.
Oder in der Sprache. Und in dem Land, das ist die Last Frontier. Das habe ich für mich schon immer so. Und ja. Und
wie war es dann, der erste Auftritt? Köstlich oder war?
Es war echt köstlich. Weil ich habe, glaube ich, extremst gut für mich funktioniert. Ich habe eine Mischung gemacht aus einfach ein paar ganz neu, einfach geschrieben, weil ich dachte, ich muss reflektieren. Ich bin Deutscher, ich bin hier. Es ist 2003, es ist gerade 3 Monate nach dem Irakkrieg. Es hängen hier die Fahnen rum. George W. Bush hat selbst in New York Zustimmungsraten, die er nie hatte. Weißt du, so, es wird gerade diskutiert, ob die Gesetze geändert werden, dass Arnold Schwarzenegger für Präsidentschaft kandidiert kann. Das war wirklich eine Zeit, wo du sagst so, wow, 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 wow. Und da musst du hochgehen und das musst du reflektieren. Ich dachte, das geht nicht. Und da bin ich halt hoch und habe als Deutscher ihn halt den Irakkrieg zerlegt. Und das war halt für die Amis halt. Ich glaube, das war einer meiner ersten Gags, den ich da gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, danke Amerika. Also ich meine, was jetzt hat, 40 Jahre lang hat die ganze Welt uns Deutsche gehasst. Jetzt seit dem Irakkrieg, also danke Amerika, hassen alle euch. Also wir sind raus aus dem Hate Game, wir können wieder anfangen, alles gut.
Ja, war auch 9/11 noch relativ fresh damals, ne?
Ja, ja, es war schon, also wenn du da mal Marines im Publikum hattest.
Das stimmt. Du musstest jedem Soldaten applaudieren. Immer aufstehen und applaudieren für die. Egal, was er gemacht hat, er hat teilweise da nur so Hühnchen
gewendet. Hat nicht jeder gemocht. Da hast du schon mal so eine, ich weiß nicht, einmal in der, wo war es, im Haarklapp, meinte der Host zu mir nach dem Auftritt, ich habe mir so einen Tisch mit, ich war halt so total zusammengesoffen in Marines und so 12... waren auch nur Klassiker, weißt du, so Texas, weißt du, und wir machen hier noch Feier und so und so. Und die habe ich halt irgendwie, das hat ihnen nicht gefallen, so George W. Bush und so ein bisschen über Irakkrieg und so. Und da meinte der Host nahe zu mir, es wäre nicht schlecht, wenn du jetzt hinten rausgehst, glaube ich.
Das ist wie bei uns bei jeder Show, die wir zu zweit moderieren. Boah, letztes Jahr hier.
Scheiße. Nur, dass die Marines dafür dann extra kommen.
Aber das Geile ist halt, wenn du in der zweiten Sprache machst und es funktioniert, dann fliegst du. Mei, das war natürlich alles rough. Ich habe das Skript noch vom ersten, ich habe sogar noch die Aufnahme, ich nehme ja alles auf.
Du hast die Aufnahme noch von diesem, wo der dir gesagt hat, hinten raus?
Das weiß ich nicht mehr, ob ich die habe, weil ich bin ja Gott sei Dank und leider ein Maniac. Und dieser erste Auftritt war ja Heroin. Das war ja der Schuss und 2 Wochen später bin ich täglich 1, 2, 3 Mal irgendwo auf dem Open Mic gestanden und habe halt monatelang jeden Tag, das war für mich, das war fast wie ein, also ich war schon fast wie so ein manischer Wahnsinniger.
Eine Frau mit dir dort in dieser Zeit?
Die hat mich besucht, die hat mich damals fliegen lassen. Es war eine ihrer besten, nein, das war eine ihrer, wo ich sie am meisten ehre, wirklich von in all diesen 30 Jahren, weil ich sagte, hey, New York, und ich muss dahin, und dann saß sie vor mir und hat gesagt, ich weiß, das ist dein Traum, das ist nicht meiner. Heißt aber, ich möchte, dass du alleine dahin fliegst, weil wenn ich da mit dabei bin, bin ich immer nur mit dabei. Eigentlich willst du da drüben was du selber noch nicht genau weißt, aber wenn ich jetzt da dabei bin, ich komme dich gern besuchen, wir haben da eine geile Zeit, weißt du, komm 2 Wochen, alles gut. Und das war so, die hat mich losgelassen. Und das Lustige ist, das wäre der beste Beziehungstipp, das ist auch ein Mystery. Wenn du jemanden so loslässt, bleibt der näher bei dir, als wie wenn du sagst, du, also ein halbes Jahr wäre schon, also kannst du mal nach eineinhalb Monaten wiederkommen, weil ich finde schon lange, also dass du nicht mal ein Rückflugticket hast. Wenn du das machst, vorbei. Lass laufen, dann entdeckst du ja selber. Also
entspannter Erziehungsstil, ja. Ist auch bei Kindern besser.
Ja, die man ja kannst bei uns das Kind am Hauptbahnhof aussetzen und dann
kommt schon wieder zurück. Nee, war da die Tochter schon geboren?
Nee. Nein, nein.
Wow, sie war dann alleine, Jacuzzi, Sauna gerade eingebaut.
Genau, die Tochter kam 2007, das heißt, sie war 4 Jahre schwanger ab dem Zeitpunkt.
Okay.
Und dann hattest du diese... Ich trage das noch ein bisschen aus, warte, bis du zurückkommst. Wir haben extra noch diese extra Nadel.
Ich zähl mal nach.
Und dann hattest du diesen Rausch und dann, wann kam dann... Guck mal, deine Tochter jetzt, sie ist ja auch so ironisch angehaucht, sie haut ja auch die ganze Zeit Punchlines raus. Könntest du dir vorstellen, dass sie auch mal Comedy macht, bald?